Ja, liebe Gemeinde Nymphenburg, ich freue mich sehr, an diesem super sommerlichen Sabbatmorgen bei euch sein zu können. Ich bin jetzt heute das erste Mal hier zur Predigt eingeteilt, aber ich kenne die Gemeinde schon vor über 10 Jahren, was jetzt für mein Alter schon relativ viel vielleicht ist, aus meiner Jugendzeit da war ich öfter hier in Nymphenburg. Kurz zu mir, ihr kennt mich ja noch nicht, ich bin Christoph Schuller. Miriam und ich, meine Frau, wir gehen in Pasing zur Gemeinde, sind da im Oktober hergezogen. Sie macht ihr Referendariat, Lehramt, und ich bin an der Uni und arbeite dort und promoviere gerade dort. So viel zu mir. Ich denke, das reicht. Jetzt zur Predigt. Und zwar möchte ich gleich zu Beginn meiner Predigt mit euch zwei sehr ähnliche, aber in einem entscheidenden Punkt unterschiedliche Bibelgeschichten teilen, die mich jedenfalls absolut faszinieren. Und die erste steht im ersten Buch Könige 18. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Diese Geschichte ist nämlich die Entscheidung des Kampfes zwischen Elia, also dem Propheten Gottes, und den Baalspriestern auf dem Berg Karmel. Und nachdem diese Priester bis zur Verzweiflung tanzen und schreien, dass Baal ihr Opfer annehmen und erscheinen soll, ist nun Elia an der Reihe. Und davon lesen wir jetzt. Das sind die Verse 36 bis 39. 1. Könige 18, 36 bis 39. Dort steht: Als die Zeit für das Speiseopfer gekommen war, trat der Prophet Elia heran und betete: Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Diener bin und all dies auf deinen Befehl hin getan habe. Antworte mir, Herr, antworte mir, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihre Herzen zurückerobert hast. Da ließ der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus. Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So, die erste Reaktion auf diese Bibelgeschichte ist doch: Wow, hier haben wir wirklich alles, was man für eine beeindruckende Story, ja, und für eine große Wirkung braucht. Da ist ein öffentlicher Wettkampf zwischen zwei Göttern sowie ihren Priestern und Propheten. Da sind Menschenmassen, die gebannt zusehen. Da ereignet sich ein großes Spektakel und schließlich kommt sogar Feuer vom Himmel, das, wie steht, die Steine in Brand setzt. Ja, Gott zeigt sich also in seiner ganzen Macht hier. Und wenn wir so durch die Bibel gehen, dann merken wir, da gibt es einige wichtige Gotteserscheinungen, die sich eben auf Bergen abspielen. Berge scheinen wirklich ein Ort zu sein, wo sich Gott gern zeigt. Zum Beispiel offenbart sich Gott Mose im brennenden Dornbusch auf dem Berg Horeb. Das lesen wir in 2. Mose Kapitel 3, 1 bis 4. Müsst ihr nicht aufschlagen. Wieder spricht Gott da durch das Feuer. Und nach dem Auszug aus Ägypten zeigt sich Gott Mose auf dem Berg Sinai und gibt ihm dort die 10 Gebote. Diese Geschichte können wir jetzt gerne zusammen nochmal lesen. Das ist in 2. Mose 19, die Verse 16 bis 18. 2. Mose 19, 16 bis 18 lesen wir, wie Gott sich hier offenbart. Am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen und eine dichte Wolke umgab den Berg. Ein gewaltiger Posaunenschall ertönte, sodass alle Israeliten im Lager vor Angst zitterten. Mose führte sie aus dem Lager heraus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der ganze Berg Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgekommen. Der Rauch stieg in den Himmel wie Rauch aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte stark. Ja, so viel zu berühmten oder wichtigen Gotteserscheinungen im Alten Testament. Man könnte sagen, wenn wir uns so diese Beispiele ansehen, und es gibt auch noch mehr, dass wir hier so etwas wie ein klares Muster haben. Ja? Gott zeigt sich als unfassbar mächtiger Gott, der so gewaltig ist, ja, dass Menschen seine direkte Anwesenheit gar nicht ertragen können und wir hier vor Angst zittern müssen. Ich habe vorhin aber von zwei ähnlichen Geschichten gesprochen, die mir sehr wichtig sind. Und die erste war Elias Sieg über die Baalspriester am Berg Karmel. Die zweite aber, um die es mir jetzt geht, die steht gleich im nächsten Kapitel. Und zwar ist das die Begegnung zwischen Elia und Gott auf dem Berg Horeb. Und wir finden diese im ersten Buch Könige Kapitel 19, also gleich das nächste. Und dort eignet es sich so, dass kurz nachdem Elia nämlich seinen überragenden Sieg eingefahren hat, vielleicht auf so etwas wie dem Höhepunkt seiner Prophetenkarriere steht, da lesen wir, dass er aus Angst flieht, aus Angst vor Isabels Rache und dass er sich in die Wüste zurückzieht. Und dort ist er so deprimiert und spricht zu Gott, er soll ihn sterben lassen. Und die Engel Gottes müssen sogar kommen und ihm zu essen und zu trinken geben, damit er überlebt. Außerdem geben sie aber ihm auch den Befehl, zum Berg Horeb zu wandern. Dort spricht Gott in der Nacht zu ihm und sagt die folgenden Worte, die wir jetzt lesen möchten. Also 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf dem Berg vor dem Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm vor dem Herrn her, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Gott im leisen Säuseln? Der stille Gott? Hättest du Gott in der Stille erkannt? Und was sagt uns diese Begebenheit? Einige Fragen. Ich denke aber, sie sagt uns viel über Gottes Wesen. Die Frage nach unserem Gottesbild ist ja, traditionellerweise immer eine sehr schwierige. Wie ist Gott? Wie stellst du dir Gott vor? Da hat jeder seine eigenen Antworten, denke ich. Und Aussagen darüber, wie Gott ist, finden wir in der Bibel an vielen Stellen. Ganz berühmt 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. Ja, einfacher geht es nicht. Aber ich denke trotzdem, wir sollten vorsichtig sein mit unserem Gottesbild. Wir sind nämlich sehr schnell der Meinung, wir wüssten doch Bescheid, wie unser Gott ist. Und ein mahnendes Beispiel ist eben diese Geschichte hier. Diese Geschichte am Berg Horeb, die mich nämlich ziemlich überrascht. Und ich bin mir sicher, auch für die Juden zur Zeit Elias und auch nach Elia bis heute ist diese Geschichte etwas Ungewöhnliches. Welcher Gott ist denn ein leises Säuseln? Zeus zum Beispiel, der Gott von Blitz und Donner und eben auch der Erzfeind Baal, die wurden ganz sicher nicht im Stillen angebetet. Ja, in der ersten Geschichte von heute, in 1. Könige 18, steht, dass 450 Baalspriester laut zu ihrem Gott schrien. Das war bestimmt kein leises Event. Aber unser Gott ist anders hier. Und wahrscheinlich hätten auch du und ich Gott am Berg Horeb verpasst, weil wir gedacht hätten, ja klar, das Feuer oder der gewaltige Sturm, das entspricht doch Gottes Charakter. Aber Gott ist nicht wieder im Feuer, so wie in den Geschichten davor, nicht im Beben, nicht im Sturm, er ist im leisen Säuseln oder im sanften Sausen, wie es bei Luther heißt. Das ist wirklich eigenartig. Gott offenbart sich Elia hier also ganz anders wie bisher. Aber Elia hat Gott nicht verpasst. Elia hat ihn erkannt und ich frage mich, wie konnte er das? Ja, vielleicht hat Elia auf das leise Säuseln geachtet, weil er ganz alleine war. Vielleicht, weil es stille Nacht war. Vielleicht auch, weil er davor 40 Tage durch die Wüste gewandert ist und mit seinen Gedanken ganz bei sich und bei Gott war. Auf jeden Fall hat er Gott in der Stille erkannt, im doppelten Sinn sozusagen. Denn vielleicht muss auch ich ganz still sein, so wie Elia, damit ich Gott nicht verpasse. Und vielleicht spricht er dann auch zu mir: Was tust du hier, Christoph? Was möchtest du heute? Deswegen möchte ich mit meiner Predigt heute so in Erinnerung rufen, dass Gott eben auch ein Gott der Stille ist. Es gibt viele Gottesbilder, viele Weisen, wie sich Gott offenbart, aber mir gefällt eben diese hier sehr gut, dass ein leises Säuseln seine Anwesenheit bedeutet. Und ich finde es nicht nur deswegen toll, weil es mir persönlich gut gefällt, sondern weil dieses Bild, diese Begebenheit uns allen sehr viel Mut machen kann. Denn mit meiner Predigt möchte ich heute Morgen mal die zum Vorbild machen, die nicht mit Sturm und Feuer auftreten, sondern die Stille suchen und auf das leise Säuseln achten. Wichtig sind auch die Menschen, die nicht immer Mut zu großen Reden und großen Taten haben, die nicht im Mittelpunkt stehen möchten und die auch mal Zweifel an sich selbst zulassen. Und ich richte mich auch an die, die sich auch mal in die Wüste begeben und die Stille suchen. Und ich glaube, dass Menschen, die still sind, auch ein Segen sein können. Denn oft sind gerade diejenigen die größten Helden, von denen wir gar nichts mitbekommen. Und natürlich, wir kennen auch Vorbilder, ja, sogenannte Machertypen, die an vorderster Front stehen. Und die Bibel ist auch voll mit diesen Menschen. Zum Beispiel kennen wir die beiden Donnersöhne, Jakobus und Johannes, die einen dementsprechenden Namen bekommen haben, der nicht von ungefähr kommt. Aber ebenso braucht eine Gemeinschaft auch die Stillen, auch die Ruhigen, die Fleißigen, die nicht im Vordergrund stehen. Dass wir zum Beispiel fast nichts von einem Jünger Bartholomäus wissen, muss ja nicht heißen, dass er ein schlechter Jünger war. Nein. Vielleicht stand er nur einfach nicht immer im Vordergrund, so wie Petrus. Vielleicht hat er im Stillen Menschen geheilt, Seelsorge betrieben, Essen verteilt. Könnte ja sein. Man weiß es nicht. Oder ich weiß es nicht. Aber in der Welt, so wissen wir das alle, ist es ja leider so, dass diejenigen am meisten Ansehen erhalten, die auch am lautesten schreien können, die immer gesehen werden. Und durch Social Media gibt es da heute ja unfassbar viele unendliche Möglichkeiten, das umzusetzen. Heute kann jeder seine private Meinung mit Millionen Menschen teilen. Und es ist heute egal, ob deine Meinung gut durchdacht ist. Hauptsache, das ist der wichtige Punkt, Hauptsache, du kannst sie laut genug herausschreien und sorgst dafür, dass sie alle hören. Und in genau diesem Sinn finde ich unsere Welt heute unerträglich laut. Es meinen so viele öffentlich, alles besser zu wissen, besser machen zu können oder genau zu wissen, wer gut und böse ist. Und leider meinen eben viele auch, dass ihre Meinung alle zu interessieren hat. In Wahrheit aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, in Wahrheit aber wissen wir so vieles nicht. Und oft ist Stille eigentlich angesagt. Ich finde, gerade wir als Christen, die wir Jesus nachfolgen wollen und einen stillen Gott auch als Vorbild haben, sollten auch die Stille suchen. Und damit das nicht irgendwie eine unkonkrete Formulierung bleibt, heißt das vielleicht ganz praktisch: Ich glaube, wir sollten mehr hören und zuhören. Auch mal selbst still sein, seine eigene Meinung hinterfragen, in sich hineinhören und auch Unsicherheiten erkennen und zugeben können. Wir müssen nicht immer mit unserem Halbwissen und unseren Meinungen andere belehren und im Rampenlicht stehen. Und wenn wir die Ruhe suchen, selbst still werden und für einen Moment unsere ganzen Meinungen und auch vielleicht so manchen Selbstbetrug beiseite schieben, können wir uns für Gott öffnen und Platz machen. Und das ist nicht nur meine Meinung. Gott selbst ruft uns zum Stillsein auf. Und davon lesen wir zum Beispiel in Jesaja 30. Das dürft ihr gerne aufschlagen, weil ich die zwei Verse wirklich beeindruckend finde. Jesaja 30, Verse 15 bis 16. Könnt ihr dann lesen, wie es in euren Übersetzungen steht. Jesaja 30, 15 bis 16. Da steht: Denn so spricht der Herr, der allmächtige Herr, der Heilige Israels. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Aber das wollt ihr nicht. Ihr sagt, wir wollen auf Pferden dahin fliegen. Deshalb werdet ihr fliehen. Und wir wollen auf schnellen Tieren reiten. Deshalb werden auch eure Feinde sehr schnell sein. Durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Durch Stillsein und Vertrauen könntet ihr stark sein. Das sind wirklich beeindruckende Worte, die Gott da an das aufständische Volk Juda richtet. Und weil sie eben direkt von Gott kommen, sollte uns das erst recht zu denken geben. Wer auf Pferden dahin fliegen will, wird schließlich fliehen. Daraus könnte man problemlos ein gutes Sprichwort machen. Auf jeden Fall aber mahnt Gott uns hier zu Bescheidenheit und ersetzt für sich vorbildhafte Werte. Rettung durch Ruhe und Stärke durch Stillsein. Ich sage es nochmal, weil es mir sehr wichtig ist. Rettung durch Ruhe und Stärke durch Stillsein. Bis hier haben wir uns mit dem Alten Testament beschäftigt. Jetzt könnte man noch fragen, was sagt eigentlich das Neue Testament dazu? Ist auch Jesus still? Wie steht er eigentlich zur Stille? Dazu lesen wir Markus 4, die Verse 35 bis 41. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufschlagen. Aber ich lese es euch ja auch vor. Markus 4, 35 bis 41. Dort lesen wir auch von einer bekannten Begebenheit. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen: Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser: Schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger: Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander: Wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ja, liebe Gemeinde, wir haben bisher über den stillen Gott gesprochen. Müssen wir jetzt vom schlafenden Gott reden? Ja, die provokante Frage, ob Gott ein stiller Gott ist, wird ja hier bei der Jesus-Geschichte nicht entschärft, sondern noch extremer. Sieht Jesus unsere Not nicht? Hört er nicht das Rufen der Jünger? Kümmern ihn unsere Sorgen nicht? Ganz sicher ist diese Geschichte vertraut und doch irgendwie super eigenartig. Mal wieder sind die Jünger hoffnungslos verloren, mal wieder rettet sie Jesus, mal wieder belehrt sie Jesus und mal wieder sind sie ganz erstaunt, voll Furcht, wie es in meiner Übersetzung hieß. Aber sich einen seelenruhig auf einem Kissen schlafenden Jesus inmitten der aufgescheuchten Jünger vorzustellen, die wild in einem Boot herumlaufen und schreien, in einem Boot, das wegen einem heftigen Sturm schon mit Wasser vollläuft, das ist schon eine Herausforderung. Wie Jesus einfach so ruhig bleiben könnte. Und es ist nicht schwer in dieser Geschichte mit den Jüngern Parallelen zu uns heute zu sehen. Unsere aufgescheuchten Gedanken und Sorgen sind der Sturm, der das Boot, also uns auf unserer Meerfahrt erfasst. Auch wir sind oft verloren, verängstigt, unfähig, uns selbst zu beruhigen. Und wir kennen das sehr gut. Sobald man sich mit seinen Gedanken allein mitten im Sturm befindet, braucht man Rettung von außen, die dich herauszieht. Und natürlich ist es für uns auch sehr leicht, heute zu sagen, naja, hätten die Jünger halt vertraut, dann hätten sie sich keine Sorgen machen müssen. Ja, aber wir wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Wenn du dich aber mitten im Sturm befindest und er dein Leben bedroht, dann ist das nicht so einfach, gelassen zu bleiben. Dann muss auch Jesus dir zu Hilfe kommen. Und dann wird er auch dein Herz beruhigen, wenn es durch Angst und Sorgen aufgescheucht ist. Und das Vertrauen, dass Jesus für dich sorgt, löst vielleicht auch nicht die Probleme, die den Sturm verursachen. Ganz sicher können sie aber den Sturm in uns drin zum Stillstand, zum Ruhigsein bringen. Ja, ruhig sein, still sein und die Stille suchen, wir sehen, das hat also auch Jesus vorgelebt. Und mehrere andere Bibelstellen berichten uns auch davon, dass Jesus ganz früh oder in der Nacht allein war, an einen einsamen Ort ging, um dort zu beten. Das können auch wir versuchen. Stille werden heißt nämlich da erkennen, dass ich nicht viel ausrichten kann, wenn ich mir zu viele Sorgen mache. Und stille werden heißt da auch Gott überlassen im Gebet, was vielleicht außerhalb meiner Reichweite liegt. Und selbst ein ganz kurzer Augenblick der Stille kann da wie so etwas, ja, wie so eine Sabbatruhe sein. Nur leider gibt es bei der Stille auch die andere Seite. Und das ist ein Gedanke, mit dem ich vielleicht so den Bogen schließen möchte. Denn der Titel meiner Predigt, der stille Gott, ist nicht nur eine interessante und wichtige Beschreibung von Gottes Charakter, sondern auch ein gewaltiges Problem. Denn was ist, wenn der stille Gott für uns zum abwesenden Gott wird? Es mag ja sein, dass Elia, ein Prophet Gottes, so viele Erfahrungen mit Gott erlebt hat, dass er sich sicher war und Gottes Stimme hören konnte. Aber wir sind keine Propheten. Und wenn man zum Beispiel mit Jugendlichen, ja, aus unseren Gemeinden ins Gespräch kommt über ihren Glauben, ihre Zweifel und Schwierigkeiten, dann hört man nicht selten genau dieses Problem. Ich bete, habe aber das Gefühl, mir hört keiner zu. Oder ich habe ein ganz konkretes Problem, bete um Gottes Führung, aber ich erhalte keine Antwort. Und die Jahreslosung für unser Jahr, für 2023, du bist ein Gott, der mich sieht, ist doch im Glaubensleben oft mehr verzweifelte Sehnsucht als sichere Gewissheit, oder? Ja, ich denke, Antworten auf diese Zweifel zu finden, das ist eine harte Aufgabe, an der man auch zerbrechen kann. Und klar geht das nicht nur Jugendlichen so. Auch Erwachsene haben die gleichen Schwierigkeiten, aber vielleicht sind Kinder und Jugendliche oft ehrlicher in Bezug auf ihren Glauben. Deswegen also die Frage an uns alle, wie gehen wir damit um, wenn wir das Gefühl haben, dass Gott zu still ist? Ich denke, in dem Satz liegt schon ein wichtiger Hinweis verborgen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob Gott wirklich schweigt oder ob wir das Gefühl haben, es wäre so. Denn wir wissen das, unser Gefühl kann uns auch täuschen. Vielleicht schweigt Gott ja gar nicht, sondern wir hören ihn nur nicht. Dann ist die Frage, wie können wir ihn hören? Niemand behauptet, es wäre ganz einfach, Gottes Stimme so direkt zu hören, wie ihr jetzt mich hört, das ist klar. Aber vielleicht ist das auch die größte Herausforderung unserer Zeit, in dem Lärm unserer Welt Gottes Stimme zu hören. Ihr wisst ja zum Beispiel sicher auch, dass man in Großstädten und in München besonders nachts die Sterne am Himmel relativ schlecht sieht, weil die Stadt einfach so viel Licht abgibt, auch nachts die Wohngebiete, die Industrie. Man spricht da mittlerweile auch von Lichtverschmutzung. Und ich denke, beim Hören ist das genauso. Es gibt so wenige Plätze der Stille in unserem Alltag. Ja, der Sabbat kann so ein Platz der Stille sein, den sogar Gott selbst in Anspruch nahm. Noch ein Grund, warum für mich Gott ein Gott der Stille ist. Aber einen Tag in der Woche und den auch nur so halb manchmal, es könnte zu wenig sein, um Gottes Stimme in unserem Alltag zu hören. Und ihr merkt, natürlich habe auch ich nicht die Antwort, wie man das Gefühl los wird, dass Gott nicht redet und still bleibt. Aber ich glaube, es hat eben viel mit unserer Haltung zu tun, dass wir oft gar nicht die Möglichkeit schaffen, Gott hören zu können. Und natürlich hat auch der Lärm der uns umgebenden Welt, man hört ihn draußen ein bisschen, damit zu tun. Und ich hoffe, ich konnte euch ja vielleicht neue Einsichten, aber auch vielleicht schon zumindest euch schon Bekanntes nochmal vergegenwärtigen, weil mir drei Punkte in der Predigt sehr wichtig waren, die wir bedenken sollten und vielleicht auch ein bisschen mehr Platz einräumen sollten. Und das ist der erste Punkt für mich: Stille Menschen sind wertvoll. Es haben nicht immer diejenigen recht, die am lautesten schreien und im Rampenlicht stehen. Zweitens, wir finden Gott in der Stille. Und wenn er uns zu still geworden ist, dann kann ja gerade das ein Warnsignal sein, dass wir versuchen sollten, besser hinzuhören. Weil er macht uns stark durchs Stillsein. Und drittens, auch Jesus hat uns Stillsein vorgelebt und konnte inmitten eines heftigen Sturmes seelenruhig schlafen. Er schenkt uns Ruhe von unseren Sorgen und möchte uns Frieden schenken. Und vielleicht, so wünsche ich es mir, wünsche ich es euch, nehmt ihr in den Gedanken in euren Alltag mit, dass Stillsein in vielen Momenten gar nicht mal so verkehrt ist und uns im besten Fall zu reiferen Christen machen kann. Rettung durch Ruhe, Stärke durch Stillsein, so als Motto. Denn, damit möchte ich schließen, Stillsein heißt nicht einfach den Mund halten. Stillsein heißt dienen statt anführen, zu fragen statt zu antworten, vielleicht auch zuhören statt plappern, Bescheidenheit statt Arroganz und auch auf Jesus statt auf die eigenen Sorgen zu sehen. Und still werden heißt Gott vertrauen, Geborgenheit spüren, Frieden erleben. Und stille Suchen heißt letztlich Gott suchen, uns Möglichkeiten schaffen, ihn wahrzunehmen oder wieder wahrzunehmen, zu hören. Amen. Ich möchte mit euch beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du eben auch ein Gott der Stille bist, dass du so wunderbar vielfältig bist, dass du so viele Wege kennst, uns zu erreichen, dass sich so viele Menschen auch bei dir wiederfinden können und bei dir auch angenommen fühlen können. Und wir bitten dich auch darum, dass du uns vor den Sorgen, Krisen, Schwierigkeiten auch still werden lässt und unsere Stürme stillst, die uns ganz alltäglich treffen. Und ich möchte dich darum bitten, dass wir auch lernen dürfen, dass Stillsein auch eine gute Eigenschaft sein kann. Dass wir, wie wir heute in der Lektion besprochen haben, Stille auch so als Gegenmittel gegen den Zorn verwenden dürfen. Ja, lieber Vater, wir danken dir dafür, dass wir dich immer wieder kennenlernen dürfen und möchten dich darum bitten, dass du uns diese Erkenntnis ganz praktisch in unseren Alltag bringst und wir es da auch umsetzen dürfen und auch vor anderen Menschen ausleben dürfen. Habe du Dank dafür. Amen.